Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass überprüft. Und natürlich an meiner Seite Thomas Schulz von W&S Kaffeemanufaktur in Linsengericht. Hallo Tom.
Hallo Michael.
Grüße dich. Tom, ich habe mir heute was einfallen lassen. Und zwar, wir werden ja beraten von einer Online-Performance-Agentur, das weißt du ja. Und die haben gesagt, ich sollte mal mich dazu äußern zum Thema, was ist denn eigentlich die beste Siebträgermaschine? Weil das wird so häufig gefragt. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, was da die Ergebnisse sind. Ich möchte dir das mal so zeigen. Ich habe da so einen Zusammenschluss. Das sind die 10 wichtigsten Seiten, die da aufgerufen werden können, also die, die am besten bei Google ranken. Und die haben mehr oder weniger alle die gleichen Kaffeemaschinen bewertet.
Ja.
Sehr gut und empfehlenswert. Und alle Seiten haben eins gemein: Wir haben keine von diesen Maschinen.
Ja, die habe ich noch nie bei dir gesehen, das stimmt. Ja.
Jetzt haben wir gar nicht die besten Kaffeemaschinen. Was machen wir denn da? Und jetzt habe ich zuerst damit diskutiert, dass ich gesagt habe, das ist natürlich auch sehr schwer zu beantworten, ja. Die Frage. Das ist ungefähr so, wer ist der beste Musiker oder wer ist das beste Auto? Das ist ja nicht zu beantworten. Was aber klar sein dürfte, ist, das ist irgendwie ein Test, wenn man die Analogie zur Automobilbranche zieht, der irgendwie ohne VW, Audi, Porsche, Mercedes, BMW, Aston Martin gemacht wurde. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube, die teuerste Maschine hier haben wir nicht. Das wäre dann auch die günstigste, die wir haben.
Ja.
Damit heißt es überhaupt nicht, dass nur teure Maschinen gut sind, aber im Endeffekt sind unheimlich viele Maschinen dabei, wo Vollautomatentechnik jetzt einfach zum Siebträger gemacht wurden und es werden dann Stiftung Warentestsieger. Kannst das sein? Was hast du da für ein Gefühl dafür?
Genau, vom Gefühl her, alles was ich jetzt da gesehen habe, das ist, wie du sagst, das ist so, als ob wir erstmal die eigentlichen Top Ten garantiert gar nicht zulassen zum Wettbewerb.
Ja.
So wirkt das jetzt erstmal.
Ja,
das sind ja Maschinen, die auch vom Preissegment, natürlich ist es so, wie du sagst, man kann am Preis erstmal nichts festmachen, aber es gibt, glaube ich, schon eine Unterschwelle, eine Untergrenze, unter der nichts passiert. Und das Teuerste, was jetzt da drauf war, das waren jetzt 1200 Euro, was ich jetzt gerade zumindest auf dem Display gesehen habe.
Ja.
Da geht es ja im Prinzip erst los. Das heißt, wir können ja jetzt schon ein bisschen erörtern, woran wir jetzt liegen, was ist der Unterschied. Natürlich geht's, die optisch sind die alle übrigens ganz schön, ne? Es geht also um die inneren Werte.
Ja, also gut, ich meine, wir sind ja auch lange De'Longhi-Partner und die haben ja auch so ein Gerät rausgebracht. Es war natürlich irgendwann mal klar, dass Siebträger eine hohe Relevanz bekommen. Also haben sie alle geguckt, wie kriegen wir denn jetzt einen Siebträger rausgebastelt. Da hat Graef angefangen und De'Longhi da war ja auch schon immer klar, dann gab es diese Grand Prix-Massiven, die den Druck da verstellt haben.
Ja.
Und es war ja immer klar, dass es eigentlich mit der eigentlichen Kunst, Kaffee herzustellen, nichts zu tun hat, sondern einfach nur, wie kriege ich denn einen Siebträger auf den Markt, wo die Leute immer noch nichts wissen drüber, um mir dann irgendwie das Gefühl zu geben, aus einem Siebträger einen Espresso zu trinken. Das kommt mir so vor, als wäre das Ergebnis davon.
Genau.
Jetzt ist es aber so, dass wir hier Kunden haben, die kaufen sich ein Performance-Sieb für die Dusche, das teurer ist als so eine Kaffeemaschine. Also die Leute wollen ja genau dieses Freakige, diese Perfektion, die letzten 10%, die wollen die alle gehen. Das ist ja gigantisch und wie beeindruckend das auch ist, wenn Leute von weit her zu mir kommen und haben ein dermaßenes Vorwissen über Kaffee, das mich so abholt, wo ich sage, das haben wir vor 10 Jahren noch nicht gewusst, weil wir haben das noch nie so analytisch betrachtet, was da alles dabei ist. Natürlich mittlerweile Refraktometer hin und her, was da alles gibt, das sind wir da auch dabei. Aber im Endeffekt ist das gigantisch und ich glaube, da ist diese Marktübersicht ein bisschen am Markt vorbei.
Ja.
Und insofern, wir sind auf keinen Fall, das soll auf keinen Fall despektierlich sein. Das kann für viele die richtige Maschine sein. Aber ich denke, wer sich dem Hobby Kaffee machen verschreibt, der wird diese Kategorie überspringen.
Ja, also die Analogie, die du jetzt vorhin gebracht hast, die finde ich sehr passend, dass man sagt, es geht hier, also das kann man schon vergleichen, weil es auch sehr technisch ist, vom Anspruch her sich verändert, das kannst du schon ein bisschen mit Fahrzeugen vielleicht vergleichen, das ist so, als ob wir das beste Rennstreckenfahrzeug suchen, hören aber bei einem Golf GTI auf.
Ja.
Und das ist vielleicht das Unterste, womit man sich da hintrauen sollte, überhaupt.
Ja. Oh, ich glaube, der wäre noch nicht mal dabei, wenn ich das so...
Ja. Okay. Ja. Und dann geht es halt nach oben und das ist alles nicht dabei.
Ja.
Und deshalb ist da die Frage, das ist wahrscheinlich ein von diesen Testinstitution, die du jetzt da mir gezeigt hast, waren ja einige Seiten,
ja,
ist es wahrscheinlich einfach, es geht nicht um die beste Kaffeemaschine im Eigentlichen, sondern um die, ich will es mal so für sie noch schön reden, dass ich sage, es ist die beste Kaffeemaschine für ihre Adressaten, wo sie glauben, dass es einer liest. Und der hört vielleicht dann auf, dass er sagt, wenn das vierstellig wird, dann höre ich auf, dann wird es nicht mehr interessant, ist zu teuer für so eine Kaffeemaschine. Aber die Leute, die deinen Laden betreten, die wissen ja,
ja,
um was es eigentlich geht und dass es wahrscheinlich maximal die Einstiegsklasse sein kann.
Und ich muss auch noch was dazu sagen, das ist ja mittlerweile auch bekannt, das darf auch gesagt werden, die Familie De'Longhi, die ich ja persönlich mal kennenlernen durfte, die haben ja vor, den Kaffeemarkt komplett, also alles, was mit Kaffeequalität zu tun hat, wollen die im Endeffekt beeinflussen können. Und wenn sie da den Testsieger schon bauen würden, hätten sie ja nicht Teile von Lamazoco kaufen müssen, von Sanremo oder von Eversys. Das haben sie aber gemacht. Und ich glaube, die wissen auch, weshalb. Da ist nämlich das Know-how, wie richtig Kaffee gemacht wird. Vielleicht ja, ganz kurz, um das nochmal zu beweisen, dass wir da vielleicht gar nicht so falsch liegen, dass es wirklich nochmal eine komplett andere Kategorie ist. Ja, Tom, und aus dieser Kategorie habe ich jetzt heute mal, der Jochen hat sich sehr gefreut, dass wir da mit einigen Karren runtergefahren sind. Ich habe dir mal vier von meinen Lieblingsmaschinen mit runtergenommen, wo ich sagen würde, was ist die beste Siebträgermaschine für den Haushalt? Ja, da könnte sie dabei sein. Mhm. Aber wie gesagt, ich hasse immer so Pauschalierungen und insofern hat bestimmt jede Maschine so ihr eigenes Ding. Und ich habe mir gedacht, ich stelle dir die vier Maschinen mal vor, würde dich dann dazu einladen, mit denen so eine kleine Testreihe zu machen.
Ja.
Und dann bitte ich dich jetzt einfach mal auch so rein emotional an jeder Maschine mal, ich lasse dich da ganz alleine, ein Espresso und ein Cappuccino zu machen.
Ja.
Weil es geht ja auch um die Emotionalität beim Zubereiten, Haptik, dass du da einfach mal an der Maschine dran bist. Und unsere Hörer wissen ja mittlerweile schon, dass du ja eher in den Profigeräten zu Hause bist. Deswegen hast du ja auch nicht permanent Zugriff auf Haushaltsgeräte. Aber hier stehen vier tolle Haushaltsgeräte.
Ja, also das muss ich erstmal sagen. Alle Maschinen, die jetzt hier stehen, die wirst du mir gleich vorstellen. Die sind schon, man sieht schon, dass es sehr hochwertig ist. Ich kenne mich da tatsächlich nicht so gut aus. Deshalb ist es, glaube ich, ganz passend für mich,
ja,
weil ich hier erstmal recht unbedarft bin. Die Marken sagen mir natürlich schon alle was, weil sie praktisch diese Marken, außer jetzt die ECM, die dabei ist, also auch ganz stark dort vertreten sind, wo ich in der Gastronomie unterwegs bin. Und ich muss aber sagen, mindestens eine von den Maschinen sehe ich ab und zu doch schon in der kleinen Gastronomie. Also das heißt, das ist wirklich jetzt von oben runter gedacht. Und deshalb verstehe ich auch, dass die Maschinen, die jetzt hier stehen, tatsächlich wahrscheinlich was anderes abbilden als die von dem Test, den du mir gerade gezeigt hast. Ich bin da jetzt ganz gespannt drauf, was mich hier erwartet.
Okay, also wenn du nichts dagegen hast, stelle ich dir die Maschinen mal von links nach rechts vor.
Ja.
Links steht also tatsächlich unsere meistverkaufte Kaffeemaschine, das ist die ECM Synchronica. ECM Synchronica, ECM steht für haptisch gute Verarbeitung insgesamt. Das sieht man schon am Aufbau des Chassis, da haben sie sich da was dabei gedacht.
Ja.
Diese Maschine wird auch komplett in der Nähe von Heidelberg produziert und hat einen, die hat schon die neue Brühglocke drauf und auch dieses, die ist natürlich grundsätzlich die E61 Brühgruppe, die auch mit ihren Nachteilen behaftet ist, dass er zum Überhitzen neigt, aber trotzdem schon mit guten Legierungen. Wir haben die Cooltouch-Rohre. Wir können hier natürlich getrennt beide Kessel digital steuern und da fängt es ja bei uns an, interessant zu sein. Und die Kesselgröße vom Wasserkessel hat eine gewisse Größe, sodass auch eine Temperaturstabilität vorauszusetzen ist. Ja, also eigentlich eine tolle Maschine. Wir wissen, dass die E61 Brühgruppe mit der nicht beeinflussbaren Präinfusion und der zum Überhitzen neigenden E61 Brühgruppe vielleicht nicht mehr das ist, was jetzt irgendwo technisch auf dem neuesten Stand ist, aber es ist extrem gut bewährt und man weiß genau, wie man damit umzugehen hat. Und gibt auf jeden Fall keinen Grund, nicht mit der zu arbeiten. Also insofern eine meine Lieblingsmaschine, auch weil sie halt auch in einem Preissegment ist, wo es wirklich abgeht. Und da, das ist wie gesagt unsere meistverkaufte Kaffeemaschine.
Und es ist auch so, das will ich vielleicht noch sagen, es ist jetzt von allen Maschinen, die hier stehen, die einzige, die so klassisch nach der Zuhause-Kaffeemaschine aussieht.
Ja.
Ne? Also Chrom, ja. Vollchrom, relativ quadratisch,
ja.
Außenliegende Brühgruppe vorne dran, links Dampf, rechts Heißwasser und dann zum Anschalten von der Pumpe nochmal der extra Hebel. Das heißt, es ist eine manuelle, keine elektronische. Und also so stelle ich mir erstmal die eine klassische Haushaltskaffeemaschine optisch auch vor. Die anderen sehen ja alle ein bisschen anders aus als das
ja, Modell. Ja, aber tatsächlich rechts davon
ja.
Steht eine Vibien Domobar. Und diese typische Optik
ja.
mit der diese typische Optik mit dieser Brühgruppe, die E61 Brühgruppe und dieses verchromte Dampfhahn links, Heißwasserauslauf rechts, ist von Domo Bar eigentlich in die Wege geleitet worden. Das war die erste Kaffeemaschine für den Haushalt, die Domo Bar 1980 und war, du erinnerst dich, bis vor 3 Jahren noch optisch unverändert ja. So zu kaufen, dann hätte sie viel näher an der Synchronica gestanden.
Ja.
Jetzt haben wir hier die neue Domo Bar. Und zwar ist das die Domo Bar Super Digital mit abspeicherbaren Druckprofilen. Die sieht anders aus, sie geht neue ja. Wege, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt dieses Design geprägt, jetzt machen wir mal was anderes. Diese Maschine, die wir hier haben, ist noch von meinen Freunden aus Hösbach, von Bruce Bayer, gepimpt. Also das ist toll mit diesen Holzseitenteilen, finde ich ganz toll. Aber die Features, die Maschine hat, die sind jetzt in unserem Test erstmal nicht zu berücksichtigen, aber sie hat abspeicherbare Druckprofilmöglichkeiten. Die Maschine kann ich so programmieren, dass sie morgens angeht. Das Thema habe ich ja im Haushalt eigentlich immer. Und so Kleinigkeiten wie ein Schwimmer, schöne Edelstahlfüßchen. Also ist einfach, geht einen neuen Weg. Gucken wir uns auch mal an. Die Maschine ist zwar schon einige Zeit auf dem Markt, aber so richtig so, dass sie bei uns ankommt nach den ganzen Beta-Phasen oder so, ist sie eigentlich jetzt erst und wir sind eigentlich ganz begeistert. So, dann überspringe ich mal die nächste Maschine und gehe zur rechten. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Maschinen überhaupt. Das ist die Lamazoco GS3. Hier sind einige Patente verbaut worden. Die GS3 ist für viele unserer Kunden die Maschine, die jeder haben will. Wir haben sie hier mit Manual Pedal, das heißt also auch hier Druckprofilsteuerung. Das Schlagwort, das geflügelte Wort ist hier eine gesättigte Brühgruppe. Das heißt also gesättigte Brühgruppe. Die Brühgruppe ist quasi mit dem Wasserkessel verbaut. Es ist keine Luft drin. Wir haben ganz geringe Offsets. Hier können wir eigentlich von einem Offset von 1,5 ausgehen. Das heißt, während bei uns das ja eigentlich mittlerweile ganz egal ist, welches Offset wir haben, weil wir die Kaffeetemperatur ja sowieso im Kaffee messen.
Ja.
Und wir die, selbst wenn wir auf die wildesten Werte kommen, diese Werte eben anpassen, ist es hier natürlich sehr, sehr komfortabel, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir genau 1,5 Grad Offset haben. Die Maschine ist aber im Endeffekt eine Gastromaschine. Hier ist alles, die Teile sind genauso in den großen Maschinen drin und ist eine Maschine, die jeder haben will, extrem wertestabil und hat aber den Nachteil, dass sie eben auch fast so viel Strom verbraucht wie eine Gastromaschine. Ne? Mit 1,8 Liter Wasserkessel und einen deutlich über 3,5 Liter großen Dampfkessel, das ist natürlich dann ein Wort. Ne?
Das ist wirklich so und das ist auch die Maschine, die ich vorhin angedeutet habe, also die kenne ich schon aus der Gastronomie.
Ja, da würdest du auch hin. Also ja. Das Ding, das geht ja in die Knie. Also ich meine, damit kann ich das locker machen, wenn ich hier kein Frühstücksgeschäft habe, wo 8 Bestellungen gleichzeitig kommen und ich kann eins nach dem anderen machen, die müssen ja aufhören zu arbeiten.
Ja.
Die kann 12 Stunden arbeiten, macht ja gar nichts aus. Was er halt nicht kann aufgrund der einen Gruppe, ist halt große Bestellungen schnell abwickeln. Ne? Aber toll, ich liebe die Maschine. Wie gesagt, privat ist halt immer die Stromgeschichte nochmal ein Thema. So, und dann eben, weil sie das auch gemerkt haben, wir brauchen eine temperaturstabile Maschine, brauchen aber einige Features, die dem Haushalt mehr entsprechen. Dann gab es dann 2015 die Lamazoco Linea Mini. Und die hat eine eigene Brühgruppe spendiert bekommen. Ist auch eine gesättigte Brühgruppe, aber mit einem extrem kleinen Vorkessel, der jetzt erstmal, also unter 200 Milliliter. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber die Sonde ist direkt vorne und die Maschine kann so schnell reagieren mit Nachheizen, dass wir hier einen Offset haben von geradezu null. Und auch die Maschine ist extrem thermostabil, weil wir das Wasser durch eine Schnecke schicken und da haben wir schon 70 Grad vor. Du musst nur nochmal nachgeheizt werden. Wir kennen das Prinzip von der Maschine, die du hast, die Sanremo Opera arbeitet genauso. Also wenn ich jetzt sagen würde, jetzt kommt natürlich noch die Sanremo U, aber leider Gottes ist die immer noch nicht so richtig verfügbar, sonst würde die da auch noch dabei stehen. Aber wenn wir sagen, was ist die beste Siebträgermaschine, dann könnte sie hier theoretisch dabei stehen. Alles andere, diese noch freakigeren Maschinen wie eine Slayer oder sowas, das habe ich jetzt mal sein lassen. Aber auch das sind Sachen, über die man reden muss, wenn man diese Superlative in den Mund nimmt. Wie findest du meine Vorauswahl? Sag was.
Also die finde ich natürlich erstmal super, weil, wie gesagt, die Marken sind erstmal bekannt, ECM, VBM, ganz klar. Also ja. Ist logisch, VBM kennen wir ja auch aus der Gastronomie.
Ja, und da, das haben ja auch alle gemein, ich meine mit Ausnahme von ECM, ja, dass die eigentlich klassischerweise von der Gastronomie kommen.
Ja. Genau, das meine ich. Also eine ECM sehe ich da wirklich selten, ganz klar, aber VBM ist geläufig, ja, klar. Ja. Haben wir schon relativ häufig in ganz verschiedenen Modellen, wobei auch dort sind super Maschinen, die Kunden sind zufrieden, die halten den Alltag super aus. Und wenn ich kann mir halt immer vorstellen, wie gesagt, ich bin da nicht so stark in dem Privatkundenbereich, aber ich kann mir vorstellen, wenn du halt als Maschinenhersteller aus dem Gastro-Segment kommst, dann weißt du schon, wie du das baust. Du wirst dich immer von oben dem Anwendungsprofil des Privatkunden annähern und von daher baust du wahrscheinlich Maschinen, die sind schon entsprechend haltbar und vor allem auch stabil, weil das einfach zum Tagesgeschäft dazugehört. Und die beiden Lamazocos, ich meine, klar, Lamazoco ist selbst in dieser Ausführung in der Gastronomie zu finden und die großen Maschinen ja sowieso. Das gilt im Übrigen, was du gerade gesagt hast, für den Privatkunden gilt es auch ganz genauso für den Gastronomen. Also eine Lamazoco ist zumeist die Maschine, die man am liebsten hätte. Meistens steht dann die Investition und die Investitionssumme, vielleicht auch die Verfügbarkeit, dem etwas im Weg und man guckt dann, wie nah, also so würde ich das zumindest formulieren, bekomme ich denn die Maschine, die ich jetzt mir kaufe, an die Lamazoco heran. Also das ist immer, es bleibt glaube ich schon in weiten Teilen die Referenz, wiewohl ich natürlich sagen will, natürlich ist die Opera, die wir bei uns in der Firma stehen haben, auch eine ganz, ganz tolle Maschine von Sanremo, aber sie ist weniger alltagstauglich für die Gastronomie. Deshalb ist Lamazoco hier, glaube ich, schon das Maß der Dinge. Und wenn die jetzt Privatmaschinen bauen und die Linea Mini, die kenne ich praktisch nicht. Die GS3 ist mir geläufig. Jetzt bin ich gespannt, wie die hier performen bei den Tests, die wir weiterhin vorhaben. Aber sind alle wunderschön. Und drei von den Maschinen, also VBM und die beiden Lamazoco, sind auch von der Formgebung her, das ist ja auch für den Privatkunden vielleicht auch wichtig, außergewöhnlich. Die VBM ist die schmalste und die höchste von diesen Maschinen, von diesen dreien. Hier, wie du es gesagt hast, nochmal veredelt mit Holz von Bruce Beyer rundherum in hell. In dem Fall steht der Maschine gut, finde ich, weil sie ansonsten chrom und schwarz ist. Und die Lamazoco sind ja dann eher flache Maschinen, vom Korpus her länglicher, und eine GS3 ist ja eine ganz flache Maschine. Das ist das Höchste der Maschine, ist ja praktisch vorne der Kessel und die Brühgruppe. Also ja, das ist ja eine ganz außergewöhnliche Optik, die glaube ich auch ganz toll als Accessoire in eine hochwertige Küche passt. Aber auch die Linea Mini ist mit dem, wie du sie jetzt hier hast, in weiß. Das sind optisch ganz tolle Maschinen und weichen eigentlich von dem ab, was man erwarten würde für zu Hause.
Ja, wobei du hast darüber gesprochen, dass du den Haushaltsmarkt nicht so kennst. Da gibt es natürlich ganz klare Sachen. Du weißt, dass ich seit 5, 6 Jahren sage, mir ist eigentlich eine Mühle lieber, die von dem Profisegment kommt und dann kleinere Mühlen baut. Das gilt für alles, und da geht es aber, und das ist eine ganz, ganz deutliche Ansprache, hier geht es nicht darum, dass man sagt, ja, ich will ja eigentlich nur 2 Tassen Kaffee trinken am Tag, dann rechnet sich weder die eine noch die andere Maschine. Es geht darum, unheimlich viel Spaß damit zu haben und die 2 Tassen halt perfekt zu machen, seinen eigenen Style da reinzubringen, dass man weiß, was man anfassen muss, um Signature Coffee herzustellen. Das sind diese Sachen, weshalb ich über so viele von diesen Maschinen verkaufe. Und mittlerweile haben wir sogar diese Schwelle überschritten. Wir haben ganz aktuell einen Kunden, der eine GS3 hat und aber mit dem nicht komplett rekonstruierbaren Druckprofil-Pedal nicht zufrieden ist und will jetzt eine Storm zweigruppige FRC-Maschine für zu Hause. Das ist nicht selten, das ist Freekick, das ist vielleicht auch ein bisschen, aber es ist so und es ist ein Hobby für Leute. Wir arbeiten an vielen Gadgets. Ich habe nachher noch was mitgebracht, das ich dir gerne vorstellen würde, wo wir Unterschiede merken. Viele Gadgets merke ich keine Unterschiede. Das sind alles Sachen, wo wir noch so viel drüber diskutieren wollen. Aber bei allem, jetzt komme ich wieder zu dem Bogen, die Infrastruktur, die kann so gut sein, wie sie will. Es ist eben nur eine Komponente und aus meiner Sicht gibt dir eine gute Infrastruktur viel Raum, dein eigenes Können auszuspielen. Und dieses eigene Können ist halt doch nicht so sehr ausrechenbar. Da geht es schon mal darum, dass heute es vielleicht anders ist als gestern, genauso wie du eben röstest. Wir haben ja das gerade eben, wir merken das ja auch, wenn wir an den Maschinen sind, gestern lief es so und heute so. Na gut, da müssen wir halt was ändern, aber nicht so ausrechnen. Das wollen die Maschinen auch gar nicht, sondern einfach nur sein Bestes geben und die geben es einfach so wieder, weil es ist einfach ein Werkzeug und ein Werkzeug, das eben super stabil ist.
Das heißt also rein technisch gesehen, geben diese Maschinen dir einfach auch den Raum, dich zu entwickeln. Also die haben kein Limit,
ja,
erstmal, also was sehr früh kommt, sondern die gehen mit dir mit und du kannst deine Entwicklung, geht die Maschine technisch so weit mit, dass du dich wirklich entfalten kannst.
Die ziehen zu den klassischen Dimensionen, ziehen die halt einfach, und das haben wir ja schon mal als vierte Welle bezeichnet, nochmal diesen komplett unmittelbaren Zugriff auf die Ausgabetemperatur, die Stabilität. Ja. Wir haben mittlerweile Performance-Siebe daran, dass Channeling reduziert wird. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Wir merken an der Form der Dampflanze oder beziehungsweise an der Konzeption der Dampflanze, ob das ein besonders trockener Dampf ist, das merkt man dann eben auch. Man sieht ja auch die Privatleute sind ja die Instagram überfluten mit ihren Latte Art Videos. Das macht dann auch mehr Spaß und das steht halt einfach zur Verfügung und es steht eben nicht für 600 Euro zur Verfügung. Und dann ist es eben es ist natürlich Luxus, es ist wie ein Hobby und es ist, muss aber jeder selbst definieren, aber zu sagen, was ist die beste Siebträgermaschine, ohne mindestens eine dieser vier Maschinen zu nennen, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar und deswegen wollte ich das einfach mal aufgreifen mit dir.
Weißt du, was ich auch glaube, das gibt es ja in vielen Bereichen, das ist vielleicht ein Punkt, ich weiß nicht, ob du den jetzt bestätigen kannst, aber das ist in vielen Bereichen, wo es ins Hobby geht und wo es dann auch Richtung Performance im Hobby geht und Entfaltung geht, da gibt es irgendwo immer so eine Grenze, wenn man investieren will, zwischen Geld ausgeben und investieren, sage ich dann immer. Also das ist, ich kenne es jetzt ganz gut auch im privaten Bereich, zum Beispiel von Fahrrädern und solchen Sachen,
ja,
im Sportbereich,
genau,
wo du einfach sagst, bis zu einem gewissen Punkt kaufst du eine Maschine und wenn du die 3 Jahre benutzt hast, ist sie auch 0 Euro wert, sie ist abgenutzt, sie ist durch. Ab einem gewissen Punkt hast du praktisch eine Investition und kannst dann auch dieses Modell, weil es halt einfach bekannt ist, weil es beliebt ist, weil es vielleicht auch, wie jetzt bei einer Lamazoco, ein gewisser Sehnsucht ist vom einen oder anderen, wenn du dich irgendwann verändern willst und sei es nur aufgrund der Gewöhnung an die Maschine oder aufgrund der Tatsache, dass du umziehst oder dass du eine andere Maschine dir halt kaufen möchtest, kannst du sie auch immer wieder ganz gut verkaufen. Das heißt, ein Kaufpreis relativiert sich auch immer darüber,
ja,
ob die Maschine am Ende 0 Euro wert hat, wenn sie 3, 4, 5 Jahre alt ist oder ob was übrig bleibt. Und ich kann sagen, ich setze sie wieder ein, verkaufe sie und habe dann schon wieder den Step zum nächsten, vielleicht auch zum Nachfolgemodell oder für eine neue Optik.
Okay, aber da muss ich ganz klar dazu sagen, also man möge es mir nachsehen, da hat der Lamazoco eine andere Welt wie die anderen beiden. Also während ich da schon Totalschäden sehen könnte, theoretisch bei den klassischen Maschinen, die aber im Normalfall zu 90% immer doch mit Mangel der Pflege, schlechtem Wasser zu tun haben, ist nach einer finanziell relativ aufwendigen Wartung eine GS3 nach 30 Jahren wieder in Stand zu setzen. Wahnsinn. Weshalb denn nicht?
Wahnsinn.
Ja. Toll. Und sind natürlich andere Sachen und deswegen gibt es auch andere Sockelwerte und aus dem Gesichtspunkt relativiert sich der erste Tag, der ein bisschen wehtut beim Bezahlen, vielleicht dann doch wieder. Aber damit, das soll, wie gesagt, ich habe hier noch nicht mal eine Wertung, was meine Lieblingsmaschine ist. Ich will nur sagen, so pauschal kann ich es nicht sagen. Ja. Und wenn ich nur Espresso trinken würde, hätte ich gar keine von den alten drei dastehen, da hätte ich nochmal eine andere. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man das Ganze moderiert und wie man das macht. Also so pauschal und so plump kann ich die Frage nicht stellen und so kann sie auch nicht beantwortet werden.
Mir ging es jetzt in dem Fall praktisch darum, dass ich halt sagen will, es gibt so einen Punkt, wo eine Maschine nicht nur Geld kostet. Ich sehe zwar den Anschaffungspreis, aber es gibt tatsächlich einen Restwert. Ja. Und dadurch wird es total relativiert. Das gibt es ja im Bereich auch von
Uhren.
Uhren oder Motorräder. Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der sowas restauriert. Der sagt, manche Motorräder werden im Endeffekt irgendwann weggeworfen und andere werden immer restauriert.
Ja,
genau. Das ist das, was du gerade genau. ja bestätigt hast.
Ja, absolut. Also das sehe ich auch. Werte, wer da 2015 schon eingestiegen hat, in der Linea, der kriegt das bestimmt wieder, also wenn es irgendwie gut gepflegt ist.
Ist ja ein interessanter Aspekt, wenn man das Geld in die Hand nehmen will.
Ja, aber jetzt wollte ich dir noch was vorschlagen. Ich habe was vor und zwar wir haben ja, du weißt ja, eine Giardo-Mühle, eine E37S, steht dabei. Ich habe Folgendes vor und da muss ganz klar gesagt werden, wir können hier in diesem Studio beim Jochen keine Laborbedingungen schaffen. Da müsste man andere Werkzeuge haben, da müssen wir zu uns in die Werkstatt gehen, wir müssten an die großen Instrumente uns anschließen, haben wir hier alles nicht. Und wenn wir absurde Werte rausbekommen, dann würde man das sagen. Aber ich hätte jetzt Folgendes vor. Wir machen bei jeder Maschine einen Coolflash. Wir malen immer die gleiche Menge auf allen vier Maschinen. Wir haben geguckt, das funktioniert einigermaßen. Und es geht uns gar nicht um die Ausgangstemperatur, sondern wir leveln, wir tampen und wir messen dann die Temperatur auf der Crema des ersten Espresso, der 20 Sekunden laufen soll.
Während des Einlaufens.
Während des Einlaufens, wie wir es immer machen, wenn wir vor Ort sind
beim
Kunden. Ja. Danach wird unmittelbar gewechselt. Wir lassen dann 500 Milliliter in einen Messbecher und messen dann nochmal einen weiteren Espresso und wir interessieren uns für die Abweichung der Temperatur.
Das ist interessant. Also das sind 500, wir machen Espresso, um das nochmal, dann machen wir 500 ml Coolflash, so will ich es jetzt mal sagen.
Genau, wir lassen einfach
ohne, Wasser laufen.
Ohne, ja.
Ja, und dann machen wir wieder, das ist eine Mordsübung, die du davor hast, weil das ist anstrengend für eine Maschine, denn die Temperaturkonstanz, das ist jetzt ein Versuchsaufbau, den würde ich sogar für eine Gastronomiemaschine als Herausforderung schon sehen.
Die früheren Wärmetauscher, selbst die Großen, haben das nie geschafft.
Keine Chance,
das
ist
ja ganz klar. Deswegen haben die auch immer so viele Gruppen gehabt. Da war die Gruppe, dann die Gruppe, dann die Gruppe.
Das gibt ein Grundvertrauen, was du in die Maschinen hast, dann erstmal schon wieder. Ich bin da ganz gespannt drauf, ob die das schaffen, weil das ist wirklich amtlich, muss man sagen. Und wenn die 500 ml raus sind, machen wir direkt danach nochmal ein Espresso.
Und wir messen das wieder und schreiben es dann danach auf.
Und das ist ein toller Test, gerne.
Und dann geht es darum, dass ich dich, wie gesagt, das machen wir gemeinsam und dann würde ich dich einfach mal bitten, ich gebe dir ein bisschen Zeit, wenn du irgendwas willst, aber mach dir mal einen Espresso, nimm mal das, du siehst ja auch die Filterträger von deiner Lamasoko sind ja ganz besondere, das andere sind E61 Filterträger, guck dir das mal an, wie geht der Hebel hoch, was gefällt dir und vor allem bitte ich dich dann auch nochmal zu schäumen, was hast du denn da für einen Eindruck und danach werden wir eine Bewertung einziehen. Und genauso wie ich das allen Kunden mitteile, wissen wir natürlich auch dass es auch negative Sachen gibt, wie Stromverbrauch und. Und dann lassen wir da einfach mal so ein kleines Fazit einfließen. Und nochmal ganz zum Schluss, das soll jetzt hier kein Test sein, der allen Sachen standhält, auf jeden Fall aber eine Richtung vorgeben und wir wollen zumindest unsere Lieblingsmaschine für den heutigen Tag gemeinsam festlegen.
Ja, Michael, also dann wäre jetzt für mich noch interessant, bei allem, was jetzt hier steht, wie gesagt, die Maschinen sehen super aus, gib mir mal so eine Orientierung dafür, wo muss ich die jetzt, weil sie wirklich so unterschiedlich sind, preislich einsortieren. Wo geht es hier bei dir los und wo hört die Reise hier auf?
Also die Domobar, die kostet in der Bruce Bayer Edition 2,9 und so viel kostet auch die Synchronica in der klassischen Variante, ja, bei uns als Abholpreis.
Und da sagtest du ja vorhin, die Synchronica ist das am meisten verkaufte Modell, was du derzeit da hast.
Ne? Absolut. Bei uns ist das meistverkaufte Modell, da reden wir schon ein Stück Zahlen. Ja. Das zweitmeistverkaufte Modell, jetzt halte ich fest, ist die Lamasoko Linea Mini. Da freuen wir uns auf eine Sonderedition. Die Maschinen kosten im Normalfall 5.099. Bei der Weisen haben wir einen Aktionspreis. Das aber in reiner Vorfreude auf die nächste Preiserhöhung und auf die Sonderedition, da sind wir halt bei Weiß ein bisschen eingestiegen. Und die GS3, die kostet als mit Manual Pedal 7.000.
Wow! Ja. Also das ist schon, jetzt habe ich vorhin die ganze Zeit gesprochen davon, dass es halt eine Investition ist. Es ist so, ja?
Es ist
so,
ja.
Also das ist so. So, wenn du 2015 eine gekauft hast, dann hättest du drauf aufgepasst?
Ich kann es jetzt nicht sagen, wenn das wirklich im tadellosen Zustand ist, ja, dann wirst du da bestimmt, also 50%, es ist was passiert. Oder? Es ist Folgendes passiert. Es sind zwei Sachen haben bei der Linea Mini stattgefunden, die ich für sinnvoll erachte, die man aber nachrüsten kann. Und zwar das eine Modul. Wir hatten ja hier bei der Linea Mini ein analoges Rädchen, das dann aber die Temperatur digital weitergibt. Und dieses analoge Rädchen war immer ein Nachteil, also weil ich nicht genau gewusst habe, wo ich bin. Und deswegen war das die einzige App-Steuerung, die Sinn macht, war dieser Maschine. Hier habe ich eine Shotglock dabei und ich habe dann die digitale Temperatursteuerung. Also dieses Modul müsste nachgerüstet werden. Und was auch ganz witzig ist, mittlerweile haben sie alle die Cool Touch, also diese Kaltlanse. Das war früher auch nicht der Fall. Ansonsten ist es komplett das gleiche Geräte und ich würde sagen, dass du für das alte mit Nachrüsten jetzt auch deine 3.500 bis 3.700 Euro bekommen könntest. Und dann sollte es nachgerüstet sein, wenn es im Top-Zustand ist. Ja. Das kommt auch ein bisschen auf die Verfügbarkeit an, aber das ist wirklich gigantisch, was da gerade auf dem Zweitmarkt aufgerufen wird.
Sehr interessant, muss ich sagen. So, dazu brauchst du eine gescheite Mühle. Du hast jetzt hier eine Giardo installiert.
Ja, also das ist mittlerweile das macht den Kunden ja gar nichts mehr aus, eine E65S von Mahlkönig oder eine Giardo E37S zu nehmen mit großen Mahlscheiben, weil sie wissen, da kommt die Kraft her.
Das finde ich ganz beachtlich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil da sind wir ja wirklich im Gastronomiebereich. Die sehe ich 1:1 überall. Ja. Und damit macht jeder einen Umsatz und schiebt eine Tonne Kaffee drüber, bis die Mahlscheiben das erste Mal irgendwie angeguckt werden müssen. Also das ist schon ganz beachtlich, dass du sagst, das war früher immer so ein Pferdefuß, ja auch beim Privatkunden, dass man gesagt hat, hier eine Mühle musste kaufen,
heute machen sie es. Das ist sogar teurer als bei dem, wenn es ein Gastronom kauft, weil der muss sich ja noch einen kleinen Bodenbehälter kaufen, weil den großen Bodenbehälter will ja gar niemand und die kosten ja auch ein Schweinegeld. Also insofern ist es keine Seltenheit mehr, aber eine coole Mühle geht irgendwie bei 900 Euro los bis zu 2000 Euro, das ist so bei uns dieser Preisbereich.
Also das ist für mich ja jetzt interessant, das einfach mal zu hören, dazu brauchst du eine Satzschublade, dazu brauchst du ein Leveler, du brauchst einen Tamper, wenn er nicht da bei der Maschine dabei ist.
Ja, Leveler weiß ja, was ich davon habe. Also,
ist ja schon ein Fuhrpark, den du hier anschaffst.
Ja gut, es ist ja so, dass in dem Fall, im Normalfall sind das entweder Freaks, die schon viel Erfahrung haben oder Leute, die sich da reinfuchsen wollen, dann kaufen die noch die Dienstleistungen, dass ich die an die Hand nehme. Also das ist schon echt eine Investition. Aber die Leute, also es ist ja, Tom, es ist wie eine extrem teure Armatur im Bad, die macht das auch nicht besser als eine einfache.
Ich bin ja mitbegeistert. Ich höre das jetzt nur und bin ja mitbegeistert. Und
haben Kontakt, regen Kontakt, schreiben eine E-Mail, schau mal, ich habe das erste Herzchen in meinem. Es ist so, ich habe noch nie so einen guten Espresso getrunken. Ja. Was alle sagen, ist, ich kann in der Gastronomie kein Espresso mehr trinken. Es ist alles so, die Leute sind so glücklich und insofern kann man es in diesen Kategorien reiner Preis auch gar nicht mehr
aussehen. Aber trotzdem ist es ja für den, der jetzt zuhört und vielleicht sich mit der ganzen Tatsache jetzt erstmal neu so auseinandersetzt. Wir reden ganz grob, wenn du auf die günstigeren der beiden Maschinen gehst, das heißt WBM und hier die ECM, eine Mühle dazu.
4.000.
Bisschen Satzschublade und Sachen zwischen 4.000 und 4.500 Euro.
Ja, ganz leicht.
Und
wir haben in der Multiboiler-Maschine immer noch eine Filterproblematik. Wir brauchen dann, können das einfach nicht so einfach, kein gekauftes Wasser, das wird sich sowieso nie rechnen, kostet ja dann die Palette 100 Euro oder so. Das ist ja alles Quatsch. Wir müssen da nochmal gucken. Also das bist du schon.
Und bei GS3 bist du also dann weit über 8.000 Euro, wenn du da. Wie gesagt, die Frage ist immer, Geld ausgeben, investieren. Spannende Sache, von daher bin ich beeindruckt, auf der anderen Seite aber auch begeistert und freue mich auf die Tests, die jetzt anstehen.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch drauf. Was ist los?
Jungs, die Zeit für alles rum.
Ach, wir haben gar keine Zeit mehr. Also dann gibt es die Ergebnisse in der nächsten Folge. Wir freuen uns drauf. Also macht's gut, ja? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Ich war gerade bei Mehl und Zucker.
Gut, dass du aufgepasst hast in der Schule und Kubikzentimeter umrechnen kannst.
Ja. Hier, Jochen, du kriegst jetzt nochmal 12 Cappuccino. Willst du ein Cappuccino? Ja, weil du dann feststellst, dass du das Gold doch nicht saufen kannst.
Was man alles denken muss, ne? Das ist richtig Arbeit, dieses Kaffeekompass überprüft.
Das ist Arbeit.
Ja. Das ist.
Habe ich mir Kuhfleisch? Anders vorgestellt, ne? Das ja. Ja, und der nächste Teppich, den du hier kaufst, dann sprechen wir uns mal ab, da machst du einmal Kaffeeflicken.